Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo Leute, seid gegrüßt. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei hier auf Nuviso TV. Und heute mal wieder mit einem zeitgeschichtlichen Thema. Bevor wir darin gehen, erstmal nochmal Dankeschön für eure Unterstützung und auch für die rege Debatten, die sich da immer auf YouTube auch in den Kommentaren abspielen. Viele Leute schreiben mich auch an und ich weiß, ich bin da manchmal ein bisschen hinterher und so, und ich bin halt mehr Erzähler als wirklich Schreiber, so. Da habe ich vielleicht auch meine eigene Version irgendwo am Laufen. Aber ey, ich lese mir wirklich alle Kommentare mal durch bei YouTube und ich finde das so spannend, zum Teil so inspirierend, da welche Richtungen manche Leute von euch auch Gedanken bringen und Impulse, und ey, wirklich danke dafür. Freut mich sehr. Heute mit einem Thema zur deutschen Zeitgeschichte. Mal wieder. Wir sind noch relativ früh im Jahr 2018. Na, und das 2018 heißt 50 Jahre 68er Generation. Das ist vielleicht ein Thema, was uns im Laufe des Jahres an der einen oder anderen Stelle auch noch begegnen würde. Aber ich möchte heute euch zu einem Thema zu euch sprechen, was im Grunde genommen am Anfang von dieser ganzen Entwicklung stand, was dann 68er Revolution werden sollte, bis hin dann in die Zeiten von politischen Kampf, Bewegung 2. Juni, RAF und so weiter. Und das ist eine Linie, die es bis heute führt. Ja, Thema Überwachungsstaat und so weiter. Und wir starten sozusagen in dieses Jahr, in dieses 50 Jahre 68er Ding, mit der Geschichte vom Mord an Benno Ohnesorg. Und das ist wirklich auch eine Geschichte, die beispielhaft dafür ist, wie die Menschen in ihrer Zeit betrogen werden, belogen werden, und die Leute, die kritisch denken, an den Rand gestellt werden, als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt werden, obwohl es natürlich damals den Begriff so noch nicht gab in unserem Sprachgebrauch. Aber das, wenn man sich diese Geschichte anschaut, die Story um Benno Ohnesorg, dann die ist sehr lehrreich, auch für uns heute, weil dort einfach Muster dann erkennbar werden, ne? Und ich wollte eigentlich diese Geschichte schon, hatte schon länger im Kopf und wollte das eigentlich schon letztes Jahr auf euch hier servieren. Da hat sich genau 50 Mal gejährt. Das ist die Ereignisse, um die es heute geht. Die fanden statt am 2. Juni 1967 war der Mord an Benno Ohnesorg. Also letzten Juni hat sich das genau 50 Jahre vermehrt. Ich hatte das da schon im Kopf gehabt, aber es gab da letztes Jahr im Juni einfach andere Themen, die sich halt noch wichtiger aufgedrängt haben, und so hat sich das müssen wir schoben. Aber es ist vielleicht auch ein guter Einstieg auch so in dieses Jahr 2018, 50er, 68er. Wie es hier schon heißt, Benno Ohnesorg, politischer Mord. Das ist ein Foto aus dem Jahr 1967. Und das ist, worum sich das alles errangelt. Die einen Leute haben gesagt, es war ein Mord an Benno Ohnesorg, während aber von offizieller Seite ein ganz anderes Narrativ gefahren wurde. Und das ist eben, wie wir es heute auch sehen, zwischen Schein und Sein, zwischen dem, was uns die Medienwelt vorgaukelt, wie Dinge sind und wie sie wirklich sind, da ist oft ein Riesenunterschied. Und bei der Benno-Ohnesorg-Geschichte kann man es einfach so unglaublich deutlich sehen, weil es ist wirklich echt interessant, was da für Dinge abgelaufen sind. Ne? Ja, wir gehen also ins Berlin der 60er Jahre. Und wir sind, wie gesagt, im Jahr 1967. 1967 ist ja hier ins allgemeine Bewusstsein eingegangen, als das war doch der Sommer der Liebe, Love and Peace. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, über die Hippie-Generation. 1967 war tatsächlich der Love and Peace-Sommer. San Francisco laufen alle mit Blumen rum. In Berlin gab es da andere Schwingungen. Und man muss sagen, diese 60er waren ja so oder so eine Zeit des großen Wandels. Und ganz allgemein ist es für mich völlig nachzuvollziehen, dass da eine neue Generation rangekommen ist, die wie so ein Pendel in eine ganz andere Richtung schwingt als die Generation ihrer Väter. Das halte ich für, das ist nicht ungewöhnlich bei uns Menschen. Das halte ich für einen natürlichen Rhythmus. Und so war das damals auch. Das gleich mal vorweg, weil heute denken ja auch immer noch viele Leute in diesen Links-Rechts-Schablonen und ja, die 68 war als Linke und so. Dann hat es automatisch vielleicht irgendwie ein Stigma drauf. Aber davon müssen wir uns frei machen mal. Ja, sondern das sind alles Kinder ihrer Zeit. In den 60ern waren die Leute, die nach Wahrheit gesucht haben, was wir heute Truther nennen, das Wort gab es natürlich damals auch noch nicht. Das waren halt Leute, die haben sich halt in einem Umfeld wiedergefunden, in dem man halt das Geschehen eher linksliberal einordnet, definiert. Aber aus diesen Links-Rechts-Spiechern lassen wir uns heute mal gar nicht reinziehen, sondern gucken einfach an, ob wir diese Muster erkennen, die halt unabhängig von Links-Rechts sind. Egal wie die Moden sind, die Muster sind die gleichen, ja. Also in den 60ern war eine Zeit der großen Veränderung. Das stand einfach an, das musste sein. Also das war nicht nur eine deutsche Sache, es war in Frankreich nicht anders, in USA und in vielen westlichen Ländern. Aber hier in Deutschland war es so, dass eigentlich diese Politisierung mit dem Fall Benno Ohnesorg angefangen hat. Zwar waren vorher auch schon, insbesondere die Studentenszene in Berlin waren politisch, aber das Ganze hat so richtig Fahrt angenommen, dann eben mit diesen Ereignissen. Um was ging es da eigentlich 1967? Es ging um eine Demonstration, die anlässlich des Besuchs des Schahs von Persien in Deutschland war. Das ist der damalige Schah gewesen, Mohammad Reza Pahlavi, Schah von Persien. Beachtliches Bild, ja, guck mal die ganzen Orden, die der hat. Ja. Muss ein wichtiger Mann gewesen sein. Ne? Jetzt nur so am Rande, ja. Wenn man es auf dem Bild so schön sieht. Orden, ja, das ist immer was hier direkt auf deinem Herz liegt. So. Ja, hier im Zentrum des Körpers. In welche Richtung verschreibst du dich? Ja? Das sagen so Orden auch. Aber egal, ich meine, das sind ja eh alles dann so irgendwelche. Wer weiß, was er da alles bekommen hat. Aber es ging darum, dieser Schah Reza Pahlavi, Schah von Persien, von Iran, der war auf Staatsbesuch in Deutschland. Und in Deutschland war dieser Schah, in der Wahrnehmung der Deutschen, war das so eine orientalische, wie so eine Märchenfigur, weißt du, so eine aus Tausend und einer Nacht. Und der Schah hatte auch mal eine deutschstämmige Frau, die Soraya. Und da waren in den 50ern und frühen 60ern war das halt, wobei ich glaube in den 60ern schon nicht mehr, die Soraya, die war nur ein paar Jahre seine Gattin. Aber die waren halt sozusagen, das war so eine Glamour-Figur. Ja? So was, wo auch die ganze Yellow Press oder für die einfachen Leute war das halt so eine Projektionsfigur. Der König aus Tausend einer Nacht, der Reichtum, der Prunk und so. Und dann war da eben auch noch, gab's da diese deutschstämmige Frau und das war einfach ein Traumpaar. Und das wurde halt so gehandelt wie heute vielleicht Berichte über, ich kenne die Namen gar nicht mehr, von irgendwelchen Royals, die halt da so wie Stars so hochgehalten werden. Ne? So eine Figur war ungefähr dieser Schah von Persien. Wie gesagt, die Frau Soraya, die mit der war da gar nicht mehr zusammen, weil die hatte keine Kinder bekommen und dann musste sie nach ein paar Jahren dann ausgetauscht werden, weil das ist ja die Hauptaufgabe der Frau an der Seite des Schahs, dass die Thronfolger produziert. Das hat sie nicht gemacht. Na egal. Das war so die Idee. Deutschland freut sich, da kommt der Schah, der bringt ein bisschen Glamour in unser Land, weißt du, der, so internationales Glamour. Und im Zuge dieses Staatsbesuchs ist er eben auch nach Berlin gekommen. Berlin, man muss das sehen, 16 war nicht die Hauptstadt. Berlin hatte diesen Sonderstatus, geteilte Stadt, Besatzungszonen und so weiter. Und für Berlin war das damals eine ganz besondere Glamour-Ehre sozusagen, dass diese große Figur auch nach Berlin kommt. Und man hat ihm halt wirklich dort sozusagen den roten Teppich ausgelegt, also da ein Kulturprogramm rund um diesen Besuch gestrickt. Es ging darum, hier ein Opernbesuch war geplant und all diese Dinge. Und die meisten Leute in Deutschland fanden es halt ganz toll. Das war damals so dieser Glamour-Faktor. Denn das kalte, graue Nachkriegsdeutschland da ein bisschen orientalisches Leuchten reinbringt sozusagen. Ja. Und in der studentischen Szene, die es dann in Berlin gab, die sich eben schrittweise so entwickelt hat. Bevor diese Schah-Geschichte war, diese Schah-Demo mit Benno Ohnesorg, gab es auch schon die ersten Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze. Das lief also schon vorher. Wir haben also schon ein Umfeld, gerade an der Universität in Berlin, wo die Leute politisiert wurden. Die waren aber noch nicht so extrem, wie wir das dann in der Entwicklung danach gesehen haben. Ja, sondern es war so eine schrittweise Politisierung. Und aus diesen Kreisen heraus, aus diesen studentischen Kreisen heraus, hat man gesagt, der Schah ist eine ganz andere Figur. Ihr lasst euch nur blenden, wenn ihr meint, das ist da dieser leuchtende Potentat. In Wirklichkeit ist der Schah ein Diktator, der einen Polizeistaat hat. Und es war tatsächlich so, eben im Iran selbst hatte der Mann ein Potentat, ein Machthaber, hat einen Polizeistaat aufgebaut. Und alles, was irgendwie den Staat halt gefährden könnte, wurde halt aufs Schärfste verfolgt. Und in den 60ern, das war eben nicht nur in Deutschland, sondern es war international so, gab es eben auch gerade aus intellektuellen Kreisen rund um Universitäten und so weiter, gab es dieses Bestreben hin Richtung Sozialismus zu gehen, linke Aktivitäten, ne? Und das war für den Schah eine Gegnerschaft, und er hat sozusagen diese linken Bewegungen innerhalb des Iran in Teheran, an der Hauptstadt, er hat halt dann die Studenten gnadenlos verhaften lassen, ne? Da bist du halt als Student ganz schnell in irgendeiner Folterkammer auch gelandet, und das waren richtig üble Dinge. Und aus dieser Motivation heraus haben die Berliner Studenten gesagt, hey, wir wollen uns solidarisch erklären mit unseren Kommilitonen im Iran. Damals sprach man von Persien. Und wir finden es nicht richtig, dass dieser Mann, der einem Polizeistaat vorsteht, dass der dort in Berlin, dass wir dem so den Hof machen, ja? Und Teile der Stadt absperren und so weiter, so wie es auch heute bei Staatsbesuchen ist. Und ich erzähle das Ganze auch nur, um mal so den Hintergrund zu bringen, dass man schon verstehen kann, warum Leute dort überhaupt demonstriert haben. Weil es ist ja immer, wenn du gegen was demonstrierst, ist ja eh schon immer so eine Frage. Ja? Leben und leben lassen, ne? Dann kommt halt jemand. Musst du da jetzt wirklich dagegen demonstrieren? Aber ich kann es verstehen bei dem Schah, weil der tatsächlich eben eine Marionette der Amerikaner auch war. Es geht ja schon, müssen wir noch ein bisschen weiter ausholen, darum, wie der Schah überhaupt in Amt und Würden gekommen ist. Bevor der Schah kam, war Iran ein zwar rückständiges Land, in den 50ern hatten die so gut wie keine, also die Alphabetismusquote war gleich null, so, oder 1% oder sowas. Und, aber sie hatten nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Phase, wo sich das Land modernisieren wollte. Und es gab Wahlen dort, es war eine, vielleicht nicht so demokratisch, wie wir das als Mitteleuropäer verstehen, aber es war im Grunde eine demokratische Gesellschaft. Und in einer demokratischen Wahl hat ein gewisser Mossadegh gewonnen. Mossadegh, der war halt politisch eher linksorientiert, und der wurde dann Präsident, weiß ich nicht genau, wie der Titel ist, Präsident, Ministerpräsident, wie auch immer, Regierungschef von Persien, Mossadegh. Und das Erste, was der gemacht hat, oder die erste große Agenda, und im Grunde seine Hauptagenda war, die Ölfelder und die Öleinnahmen, die Iran hatte, die zu verstaatlichen. Iran hat im Süden des Landes, dort sind Ölfelder, die zählen zu den am längsten bekannten Ölfeldern der Welt. Und das sind bis heute auch noch die größten Erdölfelder der Welt. Eigentlich auch interessant, wenn man überlegt, dass die immer noch nicht alle sind. Ja, man denkt sich, das ist irgendwie, irgendwann muss es mal leer sein. Weil tatsächlich dort hat man schon bis ins 19. Jahrhundert zurück, dass man angefangen hat, diese Erdölfelder zu erschließen. Diese Erdölfelder, das waren die ersten Assets, denke ich, nennt man das, von BP, British Petrol, in den Händen der Queen. Dann ging das los. Also das waren die ersten Erdölfelder, die überhaupt erschlossen haben, worauf sich dann British Petrol überhaupt erst gründete. Und das ist also ein enorm wichtiger Reichtum, den das Land Iran hat, dass sie im Süden diese Ölquellen haben. Und die haben auch noch immer wieder Zankapfel. Wo wir schon dabei sind, können wir nochmal dran erinnern, ein Land wie Iran wurde in den letzten 100 Jahren, also ich weiß nicht, wann Iran das letzte Mal Krieg nach außen gemacht hat gegen ein anderes Land. Aber der Iran selbst wurde auch von europäischen Großmächten immer wieder einfach niedergehalten. Ja. In beiden Weltkriegen, Erster wie Zweiter Weltkrieg, wurde nach wenigen Wochen, ganz am Anfang des Krieges, wurde der Süden des Iran, eben dort, wo diese Ölfelder sind, wurde gleich besetzt von den Engländern. Ja, Iran hat zwar gesagt, hey, wir sind neutral in beiden Kriegen, das ist nicht unser Krieg, das ist irgendwie Europa, wir sind neutral.
Aber die Neutralität hat man dem Land nicht gelassen, sondern sofort wurden erstmal die Ölfelder besetzt. Also so viel dazu zur Neutralität und so. Ja, haben die Engländer in beiden Fällen gemacht, ohne Erklärung, was da gleich hin hat gesagt, das ist unser Öl. Es hat nur ein zufällig ist es auf eurem Boden gelandet, aber es ist unser Öl. Ja, das ist British Petrol. Don't mess with the Queen. Ja. Und Mossadegh war eben nach dem Zweiten Weltkrieg einer, der wollte dem Land halt auch das Selbstvertrauen geben und sagen, wir jetzt geht's mal um uns, wir lassen uns nicht mehr ausplündern und das Öl an die Engländer geben, sondern wir wollen uns selber darum kümmern, vielleicht mit westlichen Erdölfirmen durchaus kooperieren, du hast ja schon ein bisschen Know-how, Förderung und so weiter, aber sie wollen die Hoheit haben und letztens die Einnahmen, die dann da kommen, halt nutzen, um im Iran eine moderne und seinerzeit war die Vision, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Das hat natürlich den Machthabern auf der Welt nicht gefallen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist er letzten Endes der Stab der Macht von England nach Amerika gegangen. Und es war dann nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr englische Ölkonzerne, sondern es waren halt dann amerikanische Ölkonzerne, die dann diese Geschäfte machen wollten. Und dann kommt plötzlich dieser Mossadegh. Und sagt, ja, wir verstaatlichen das und wir machen selber die Geschäfte. So ähnlich wie vielleicht heute so ein Land wie Venezuela. Und so hatten die sofort dann den Paria-Status bekommen, Schurkenstaat, Stigma drauf. Und man hat dann, wie man es heute auch macht, ein Regime-Change geplant. Auch diese Worte gab es damals noch nicht, aber das Muster ist das Gleiche. Und man hat dann von außen haben die USA und die CIA haben einen Staatsstreich organisiert, der dann schon im Land selbst durchgefochten wurde. Da brauchst du natürlich auch Leute, die das durchziehen. Aber, und das ist auch keine Verschwörungstheorie, das ist Geschichtswissen. Also so findet ihr es, selbst in den Wikipedias ist es halt genauso drin. Also es war, die CIA hat einen Putsch organisiert, der letztens den Mossadegh niedergestürzt hat. Und man hat dann den Schah installiert. Und er war sozusagen von Anfang an ein Protégé der Amerikaner und man hat mit dem den Deal gemacht. Du musst das mit dem Öl, das muss Richtung Petrodollar laufen, ja, das muss nach Amerika laufen mit Dollar und diese ganzen Geschichten. Ansonsten kannst du in deinem Land machen, was du willst. Du wirst international von uns protegiert. Du wirst auch mit Waffen hochgerüstet, sodass er da seinen Polizeistaat aufbauen kann. Und hauptsache das Öl fließt. Ansonsten mach, was du willst im Iran. Ja, und so hat er halt da seine Glamour-Rolle gefunden und dann ein Leben in Prunk geführt. Ja. Und die Erdölgewinne, die gingen halt nicht ans Volk, sondern an Konzerne. Übrigens, gestatten mir mal einen kleinen Exkurs. Maßgeblich beteiligt an diesem CIA-Putsch, also Mastermind auch, der das geplant hat, war ein gewisser Miles Copeland. Miles Copeland. Und dieser Miles Copeland, der hatte drei Söhne. Und diese Copelands, von denen habt ihr bestimmt schon gehört, von den Söhnen. Am bekanntesten ist sein Sohn Stuart Copeland. Der war Schlagzeuger von The Police. Schlagzeuger und hat auch die Band gegründet, war Mastermind von The Police. Tatsächlich sind drei von den Copeland-Söhnen, also der hat nur drei Söhne, alle drei haben, nachdem sie in jungen Jahren, sie sind aufgewachsen in diesem ganzen Umfeld von Agenten, aufgewachsen in Ägypten und im Libanon und so, der Copeland, der wurde halt auch, wir waren in verschiedenen Bereichen auf der Welt unterwegs, wo auch immer man ihn halt brauchte, so, ja, irgendwann auch mal Chef der CIA im Libanon und Nahost und so weiter. Und dem seine drei Söhne, die sind in diesem Umfeld aufgewachsen, in dem Umfeld von Geheimdiensten, Mafiosi, auch Gewalt und so, bis sie dann irgendwann dann beschlossen haben, doch ins Musikbusiness einzusteigen. Ja, und der Stuart Copeland ist am bekanntesten geworden. Der hat dann diese Band The Police gegründet. Die anderen beiden Copelands, einer von denen hatte eine Art Firma, die so Tickets vertreibt und Konzerte organisiert. Eine Konzertagentur, wenn du so willst. Und der dritte von denen, der war auch im Music Business, der hat versucht, eher sowas wie Plattenfirmen auch aufzubauen. Und waren die alle drei im Musikbusiness. Die Band heißt The Police und die beiden Firmen von den Brüdern, die haben den Namen gehabt, die als Abkürzung, das eine hieß FBI und das andere CIA. Also ein Zufall so. Und es waren die Söhne von diesem Miles Copeland Senior, der seinerzeit am Sturz vom Mossadegh beteiligt war, um dann den Schah von Persien zu bringen. Aber das nur am Rande, kleiner Exkurs, weil es ist eine kleine Welt und wir hatten ja das Thema Rock'n'Roll schon mal. Naja, aber kommen wir zurück hier zu der Persien-Geschichte. Also Der Schah von Persien ist also ein Potentat eingesetzt von den Amerikanern, um das Öl auszuplündern. Ganz einfach gesagt. Ja, gegen das iranische Volk. Und das alles nur vorausgeschickt, dass man im Sinne, dass man schon verstehen kann, dass die Leute damals kritisch waren gegenüber dem Schah-Besuch. Ich meine, okay, du kannst mit allen vielleicht verhandeln, aber muss man dem Typen dann echt den roten Teppich ausrollen und in allem hier so ganz devot irgendwie diesen Potentaten da so vorzeigen? Ich kann es verstehen, dass die Leute demonstriert haben. Das ist, um was es hier eigentlich an diesem Punkt geht. Ja. Und ja, es gab an diesem Tag dann in Berlin mehr oder weniger zwei Demonstrationen. Die eine war vormittags, mittags vor dem Roten Rathaus. Und dann war das Programm für den Schah, sah dann einen Opernbesuch vor. Und dort hat sich dann auch nochmal eine Demonstration gebildet. Und dort ist es dann zu diesen Eskalationen gekommen. Ne? Interessant muss man auch noch einwerfen, welche Oper wurde denn da eigentlich gerade vorgeführt? Mozarts Zauberflöte. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das hat vielleicht keine Relevanz, vielleicht auch nur Zufall. Warum auch nicht die Zauberflöte? Das ist definitiv eines der großen Werke. Aber es ist doch ein interessanter Gedanke. Zauberflöte ist ein durch und durch freimaurerisch geprägtes Werk. Also ganz, mit ganz vielen Symboliken. Und das gibt dem Ganzen fast schon so eine Art rituellen Charakter. Ich meine, weißt du, da in der Oper, da sitzen die Oberen und die oberen Brüder sozusagen und genießen die hohe Kunst, während draußen vor der Oper ein Gewaltexzess stattfindet. Also das, ich weiß nicht, ich finde es halt eine interessante Kleinigkeit oder ein interessantes Detail. Ob das jetzt wirklich bewusst ist, ob das wirklich jetzt rituellen Charakter hat, weiß ich nicht. Aber interessant ist es allemal. Es erinnert so ein bisschen an das Altamont Festival, ja, das Festival in den kalifornischen Altamont 1969, wo als die Rolling Stones gespielt haben, wo direkt vor der Bühne, wo es auch zu echt Gewaltexzessen kam, die dann ihren Höhepunkt fanden, als die Hells Angels dann den Meredith, Meredith Hunter umgelegt haben, also ein Afroamerikaner, einen Schwarzen, direkt vor der Bühne haben sie den erstochen. Und das war so das Ende auch von dieser Hippie-Zeit, wo auch heute noch viele Leute sagen, das hat auch irgendwas, einen Geschmack, wie fast so eine Art Opferung oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob es so weit geht. Aber interessant ist halt, dass dort die Zauberflöte aufgeführt wurde. Nun ja, die Demonstranten dort, an dem Tag ist es zu Gewalt gekommen, die weder die Demonstranten noch die Polizei in Berlin vorher gesehen haben. Das hat so funktioniert, die Demonstranten bei dieser Berliner Oper, der ganze Platz war abgesperrt. Und es gab eigentlich nur so am Rande so einen Streifen, wo im Grunde genommen der Fußweg ist, der Bürgerweg, der war so eingezäunt. Und auf diesem Fußweg doch konnte man demonstrieren. Der Rest vom Platz war halt abgesperrt, damit ihr in Ruhe ihr Konzert anhören können und dort in Ruhe auch rein und rausgehen aus dem Gebäude. Und die Demonstranten, die dort hingegangen sind, die waren erstmal friedlich. Es hat nichts darauf hingedeutet, dass es zu diesen Ausschreitungen gekommen ist. Man muss sagen, damals, wie gesagt, die Leute waren schon politisch, aber es war noch nicht, man war noch nicht in diesem Kampfmodus. Ja, ich meine, damals waren, es gab schon so Gruppen, die Aktionen durchführen, aber die waren eher noch direkt lustig. Diese hier zum Beispiel. Und das ist keine Erfindung. Es gab damals den Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen. Das war im Grunde genommen noch eher noch so eine Art Spaßguerilla. Ja, die hatten schon Aktionen gemacht, auch gegen Springer, gegen die Presse. Die haben vielleicht auch schon Brandanschläge gemacht. Das ist, aber nicht gegen Personen oder sowas. Die haben sich selber immer noch als so eine Art, mit Augenzwinkern Guerilla gesehen, so. Und es war aber dann eben durch diese Ereignisse, die da an diesem 2. Juni passiert sind, dass sich genau diese Leute so extrem angegriffen gefühlt haben, dass die dann radikalisiert wurden. Und dann aus diesen Leuten, die am Anfang noch so Spaßguerilla wurden dann Bewegung 2. Juni, wo ja schon der Name darauf hinweist, auf diesen 2. Juni, auf diese Schah-Demonstration und noch ein bisschen später dann RAF. So hat sich das rausentwickelt, ja. Ja, und ich meine, damals auf diese Demonstration, da war das, wie gesagt, noch harmlos. Da ist man noch nicht auf die Demonstration gekommen, schon ausgerüstet für irgendwie Straßenkampf oder sowas. Hey, Benno Ohnesorg ist in seinen Sandalen gestorben. Ja, in seinen Sandalen, der hat so Jesus-Latschen an. Also so gehst du nicht irgendwo hin, wenn du schon vorher meinst, es wird vielleicht ruppig werden. Das kannte man noch nicht in Deutschland. Ja. Also das, was für uns heute völlig normal ist, so Szenen wie letztes Jahr in Hamburg oder sowas, das sieht man jedes Jahr irgendwo. Aber damals gab es das noch nicht. Da hatte auch die Polizei noch keine Helme auf oder sowas. Und das waren halt die Schutzmänner, aber die Demonstranten. Also man ist da noch relativ friedlich dorthin gegangen und uns waren dann alle überrascht, wie weit das dann führt. Im Nachhinein ist allerdings schon klar geworden, dass die Berliner Polizei nicht spontan dort gehandelt hat, sondern der Berliner Polizeipräsident, der hat sich ja dann sogar danach gebrüstet mit seiner grandiosen Strategie. Die ist dann in die Geschichte eingegangen als die sogenannte Bratwurststrategie. Ja, ich meine, das ist der Name schon. Und die Idee war halt, die Demonstranten, wie gesagt, die waren so in so einem länglichen Raum ziemlich eingepfercht, kannst du sagen, ja. Wie eine Art Wurst, länglich, ja. Und er hat gesagt, die Bratwurststrategie war, du stichst in der Mitte rein, so dass es dann links und rechts rausspritzt. So hat er das erklärt gehabt, ich muss mir vorstellen, ja. Und warum ich das erzähle, es deutet eben darauf hin, dass die Polizei da schon so an dem Punkt war, wir müssen jetzt mal hier ein Exempel statuieren. Es geht nicht, dass da diese ganzen langhaarigen Chaoten hier den Staatsbesuch stören. Die müssen wir jetzt mal in ihre Schranken weisen. Wie gesagt, da gab es vorher schon diese Notstandsgesetz-Demos und es war klar, da baut sich was auf. Und da wollte man sozusagen das mal im Keim ersticken. Das Gegenteil ist ja dann passiert. Aber das war so die Voraussetzung. Aber die Studenten selber oder die meisten waren Studenten, die dort demonstriert haben. Nicht alle, aber überwiegend Studenten. Die haben damals noch nicht mit so einer Gewalt gerechnet. Ja. Und man ist dort noch nicht auf eine Demo gegangen, irgendwie ausgerüstet. Allerdings gab es dort welche, die dann schon vorbereitet kamen auf die Demo. Nämlich diese hier. Das sind die sogenannten Jubelperser. Das Wort Jubelperser habt ihr bestimmt schon öfter gehört, benutzen wir immer wieder auch im Alltag. Es klingt fast schon so verharmlosend mittlerweile. Es ist so wie ja, Klaköre, also einfach so Ja-Sage, die du sozusagen als Politiker anheuern kannst, du hältst deine Rede und hast dann 100 Leute, die alle sagen, super, großartig, ja. Jubelperser. Aber diese Jubelperser damals, die haben nicht nur gejubelt, sondern die kamen auch schon vorbereitet auf die Demo. Mit ordentlichen Vierkanthölzern hier. Guck mal, was die da dabei haben, ja. Jetzt, wer waren diese Jubelperser? Das waren zum einen Exil-Iraner. Und die meisten Exil-Iraner, und das ist auch heute noch so, die sind gegen, also die sind pro Schah und gegen früher Mossadegh und heute gegen dieses klerikale System. Das sind halt Schah-Anhänger. Ja, der Schah hatte viele Anhänger vor Ort, die in Deutschland dort zusammengekommen sind, die haben halt sich gefreut haben, dass ihr Schah kommt. Aber er hat auch eine große Entourage bei sich gehabt. Eine ganze Flugzeugladung von Leuten ist da mitgeflogen. Und da gibt es einige Erkenntnisse, die darauf hindeuten, das waren Leute aus dem iranischen Geheimdienst, aus diesem Polizeistaat eben. Also ein paar schwere Jungs. Im weitesten Sinne könntest du sagen Bodyguards für den Schah. Ja, wobei die haben nicht den Schah verteidigen müssen. Der Schah war nie irgendwie ernsthaft in Gefahr. Der ganze Platz war abgesperrt. Aber die standen da und die haben sozusagen erstmal den Schah halt bejubelt, dass der dann kam. Und als der Schah in der Oper verschwunden ist und die Studenten halt ihre mit Trillerpfeifen und Transparente hochhalten, halt dagegen demonstrieren, da haben auf einmal diese Jubelperser angefangen, hier mit solchen Vierkanthölzern auf die Demonstranten einzuschlagen. Sehr interessant. Die haben sowas schon mitgebracht auf der Demo. Wie gesagt, Benno ohne Sorge hat Sandalen angehabt. Der war nicht vorbereitet auf irgendeinen Kampf. Und das kam völlig überraschend für alle. Also bei manchen Gesichtern kann man sogar die Verblüffung erkennen, was ist denn jetzt los? Plötzlich kommen diese Typen an, wirklich Schlägertypen, und dreschen auf Studenten ein. Junge Frauen auch und so weiter. Ja? Und alle waren überrascht und man hat dann gedacht, jetzt müsste eigentlich die Polizei eingreifen. Die Polizei müsste jetzt eigentlich eingreifen und wenn es so nach unseren Gesetzen geht, muss die Polizei eine Demonstration schützen vor Gewalttätern. Die Gewalttäter sind hier diese Jubelperse, gestandene Männer, die auf die jungen Leute eindreschen. Und eigentlich müsste jetzt der Staat als Schutzmacht da einschreiten. Der Staat hat auch eingeschritten, die Polizei hat eingeschritten, aber zur Überraschung der Demonstrierenden nicht so, wie man es gedacht hat. Sondern der Staat, die Polizei wiederum selber dann angefangen, auf die Demonstranten einzudreschen. Es waren also die Jubelperser und die Polizei. gleichzeitig erkennt es auch hier, die Demonstranten waren ziemlich eng eingepfercht. Das hat natürlich eine Panik ausgelöst. Bratwursttaktik, reinstechen und die Leute spritzen raus. Jeder versucht irgendwie zu entkommen oder sich direkt von den Schlägen zu erwehren. Das Ganze ist dann halt richtig eskaliert. Und das war im Grunde genommen das erste Mal in der bundesrepublikanischen Geschichte. Und ich denke, man müsste da weit zurückgehen, wahrscheinlich bis in die 20er Jahre, wo es diese nach dem Ersten Weltkrieg diese fast schon Bürgerkriegsszenarien in Berlin gab, dass man wieder sowas auch nur annähernd so ein Gewaltniveau erreicht hat. Also, da kam es dann echt zu Exzessen. Es war auch das erste Mal, dass dann die Polizei Wasserwerfer eingesetzt hat. Gab es vorher noch gar nicht. War das erste Mal. Hier, das ist der Wasserwerfer 1967. Guck mal dieses Ding an hier. Damals noch ein bisschen rustikal. Und es war das erste Mal, dass das ging, dass man sowas gemacht hat. Und das ging halt über Stunden hinweg. Und alle Leute, die damals dabei waren, bei den Demonstrierenden, die beschreiben das, die waren so schockiert, weil keiner damit rechnete. Das wusste man nicht. Ja, heute ist es durchaus so, wenn du auf eine Demonstration gehst und du siehst da die Riot Police, also halt in schweren Ausrüstungen und so, da weißt du schon, mit denen ist jetzt wahrscheinlich nicht gut Kirschen essen. So. Das sollte man jetzt vielleicht sie eher fernhalten oder nicht provozieren, aber das kannte man damals noch nicht. Die Polizei war da in ganz normalen Straßenuniformen oder sowas. Die hatten maximal ihren kleinen Stock oder so. Ja. Und wie es dann da kam, das kannte man nicht. Naja, die Ausschreitungen, also es kam dann eben echt nur ein langer Straßenkampf, ungleicher Kampf, muss man sagen. Ja. Und viele von den Protestierenden, und ich sage oft auch Studenten, weil es ist fast austauschbar. Die meisten, die dort protestiert haben, waren Studenten. Tatsächlich ist es sogar so, ich bin Jahrgang 70. Ich habe noch, als ich Kind war, so 77, 78, mit 7, 8 Jahren, ja, da gab es auch viele Demonstrationen seinerzeit, dann gegen Atomkraft und so weiter. Und ich habe als Kind, allein durch die Nachrichten, die immer so kamen, im Radio, im Auto oder so, ich habe als Kind immer gedacht, Studenten, das wäre dasselbe Wort wie, also das würde meinen halt die Randale-Brüder, Radau-Brüder oder sowas. Das habe ich gedacht. Es war immer in dem Zusammenhang. Ich habe echt gedacht, Student, das wäre jemand, der halt ständig sich rumschlägt. So. Bis er später dann irgendwie so als Teenager gesagt hat, Student, was das eigentlich bedeutet. So, ja. Als Kind, das war für mich ein Synonym, was eigentlich auch schon viel sagt über unsere Medienlandschaft, wie das halt transportiert wurde. Also bei mir kam das so an. Ne. Naja, damals, es kam halt dann zu diesen extremen Ausschreitungen und viele von den Leuten hat sich dann verteilt in die Hinterstraßen, so weg von diesem Platz, irgendwo aus dieser Gewalt rauskommen. Aber die Leute wollten auch nicht einfach fliehen, weil gleichzeitig war auch so dieses jetzt erst recht, hey, was geht jetzt ab? Also, ey, wir werden angegriffen von allen Seiten und jetzt erst recht unsere Sache und so weiter. Und so hat sich das halt über Stunden so entwickelt. Und eine von diesen Seitenstraßen, die dort von diesem Platz weggehen, ist die Krumme Straße. Und das ist in Berlin, gibt's da diese großen Wohnblöcke, so, die doch schon älter, und die bilden so Karrees. Ja, und in dem Karree drin ist halt ein großer Innenhof. Und du kommst von der Straße durch irgendeine Toreinfahrt, durch das Haus durch, kommst du in diesen Innenhof rein. Und so war das dort eben auch in der Krummen Straße und manche von den Studenten sind eben dort reingeflohen und der Polizei hinterher. Und dort drin in diesem Innenhof, da wurden halt die Leute ordentlich vermöbelt, aber so richtig, was halt auch die Leute, die am Boden liegen, dann noch ordentlich Knüppel drauf und Stiefel und so. Alles Dinge, die uns heute banal erscheinen, weil wir das bedauerlicherweise ständig sehen, aber damals hat es angefangen und deswegen ist ja dieses Thema so wichtig. Ja, heute sind wir da abgestumpft, aber es ist eigentlich nicht normal, dass auf einer Demonstration Gewalt ist. Das sollte eigentlich nicht sein. Da hat es angefangen. Deswegen ist dieses Thema so wichtig. Ja. Naja, und es gab da in diesem Hinterhof halt, wurden halt Leute niedergemacht. Und die Geschichte geht eben, dass dieser Benno ohne Sorg, vielleicht ein paar Worte noch zu ihm. So super viel weiß man nicht. Der ist in ganz jungen Jahren gestorben. Aber er war definitiv keiner von den Rädelsführern, das war keiner von denen, die das angeschoben haben. Und alle, die ihn damals kannten, berichten von einem sehr zurückhaltenden jungen Mann, auch eigentlich nur ein Hemd von Kerl, also kein Kämpfertyp. Wie sagt er, war denn Sandalen? Ja, ich meine, wer geht in Sandalen auf so eine Veranstaltung? Der war mit seiner Frau dort zusammen, die war verheiratet. Also der war schon politisch natürlich, sonst wäre er nicht hingegangen. Aber das war ganz allen Augenzeugenberichten zufolge einer, der dem Gewalt völlig fremd war. Also eher ein Peacenik. Manche würden sogar sagen, Weichei, negativ gesehen, also wie man es will. Definitiv kein Krawallmacher, so, ja. Und Ja, die Geschichte geht aber, dass er halt auch das mitbekommen hat, dass da in diesem Hinterhof die Leute verprügelt wurden. Kommen auch so Hilfeschreie raus und so. Und dann sind eben dann mehrere Leute dort rein in den Hof, er eben auch, um zu gucken, was da ist. Und in diesem Hinterhof ist es dann passiert, dass Benno ohne Sorg dann von einer Polizeiwaffe erschossen wurde. Ein Schuss in den Hinterkopf. Aus kurzer Distanz. Hinterkopf. Und in diesem Hinterhof in der Krummen Straße hat am 2. Juni 67 Benno ohne Sorg dann sein Ende gefunden. Ne? Und hier liegt er. Kann man vielleicht nur sehen, hier ist er da. Das ist kein Straßenkämpfer gewesen. Ne? Ja, und das war sozusagen der traurige Höhepunkt dann an Gewalt, was da war. Und alle, die beteiligt waren von Seiten der Studierenden, also ich meine, da gab es ja Augenzeugen, jetzt hat es vielleicht nicht jeder gesehen, aber alle, die da beteiligt waren, wussten, an diesem Tag ist einseitig extrem viel Gewalt ausgeübt worden. Ja? Angefangen von den Jubelpersern, und wir reden hier von einem ausländischen Geheimdienst, der in Deutschland Gewalt anwendet gegen freie Bürger. Das muss ich mal vorstellen. Allein das schon, muss ich mal vorstellen. Ja, das ist an sich schon ein skandalöser Zustand so. Also, und dein eigener Staat, der schützt dich nicht, sondern nein, im Gegenteil, der verbündet sich dann sogar noch mit den Handlangern, und das sind zum Teil Killer dabei, Folterknechte, wer weiß, was die mit iranischen Studenten gemacht haben, ja. Und der Staat verbündet sich mit denen und lässt die auf die Leute los. Alle, die als Studenten damals beteiligt waren, waren entsetzt von der Gewalt. Und alle wussten, diese Gewalt kam einseitig. Und für die Leute war völlig klar, wie es auf dem ersten Foto ja hatte, es war ein politischer Mord. Es war ein Mord an Benno ohne Sorg. Ja. Es war kein Unfall. Die Öffentlichkeit hat aber was ganz anderes gesehen. Denn die Berliner Polizei hat sofort halt, und es war nicht nur die Polizei, man hat halt sofort angefangen, verschiedene Narrative zu spannen. Der Täter, es ist auch völlig geklärt, auch damals wusste man schon, aus wessen Waffe der Schuss kam, es war ein gewisser Karl-Heinz Kurras. Karl-Heinz Kurras, Polizeimeister in Berlin. Und der Kurras, der hat dann halt verschiedene Versionen aufgetischt. Der hat erzählt, ja, die Studenten, die hätten ihn bedrängt, er war schon am Boden gelegen und die hätten ihn auf ihn eingeschlagen und erst da hat er die Waffe gezogen, absoluter Notwehr. Andermal hat er erzählt, es war ein Unfall. Der Schuss hat sich irgendwie versehentlich gelöst, also technisches Problem oder sowas. Er hat verschiedene Versionen aufgetischt. Ja, tatsächlich ging das Ding, ich glaube, es waren mindestens zwei Gerichtsverfahren, ich glaube, es waren zwei, wo der Kurras auf der Bank saß und sich eben rechtfertigen musste. Aber in beiden Gerichtsverhandlungen ist man zu dem Ergebnis gekommen, Mangel an Beweisen, wir können dem Kurras nicht wirklich was vorwerfen und Freispruch. Ja. In der Öffentlichkeit hat man Stories gefahren, hat man die komplette Schuld an diesen Ereignissen hat man den Demonstranten gegeben. Und da war auf einmal das Bild da von den langhaarigen Chaoten, die mit einer nie dagesehenen Brutalität den Staat angreifen und den Schah, der doch sowieso nur ein Guter ist, wir sollen uns freuen, dass der unsere Stadt beehrt. Und was machen dann die? Und die Öffentlichkeit hat sozusagen alle Verantwortung auf die Studenten gegeben. Und die haben ja, die vor Ort waren, wussten ja, dass es genau das Gegenteil ist. Und das ist genau diese, wie wir es heute auch zum Teil wahrnehmen, ne? diese Unterschiede von dem, wie die Berichterstattung ist und was du selbst als Augenzeuge erlebst. Und das war der Anfang, was dann eben für diese Radikalisierung gesorgt hat. Weil die Leute, die da auf dieser Demo am Start waren, die diese Gewalt erlebt haben und dann danach sehen, wie dann die Öffentlichkeit damit umgeht und in allen Zeitungen steht die Chaoten und da wird direkt eine Art Hetzjagd gemacht. Es ging dann so weit, dass du zum Teil in Deutschland Ende der 60er und es ging bis weit in die 70er rein, dich nicht sicher fühlen konntest, wenn du mit langen Haaren auf der Straße warst. Da galtst du dann in den Augen von ganz vielen Leuten, galtst du dann schon als Linker, als Kommunist, als Revolutionär, als Krimineller, als Tunichtgut, als Haschgiftspritzer, als auszumerzen. So. Das war wirklich eine harte Zeit. Und so wurden die Leute halt aufgehetzt tatsächlich. Und hier, guck mal, diese chaotischen Leute, die bringen nur Unruhe. Fakt ist, es war eine völlig, aus meiner Sicht, angemessene Demonstration. Der Grund. Aber das ist sowieso egal. Leben und Leben lassen. Demonstrationsrecht. Darfst du nicht entscheiden, aus welcher Motivation die es machen. Die haben ja ein Recht darauf zu demonstrieren. Aber es war auch durchaus angemessen. Und Der Staat hat eigentlich die Menschen zu schützen. Und das Gegenteil ist passiert. Und die Leute, die sie miterlebt haben, die sind dann in diese Radikalität gekommen, die dann zur Bewegung geführt hat, 2. Juni, da sagt sie schon der Name, 2. Juni, es geht um diesen 2. Juni. Und ab da ging er wirklich Kampf, weil die haben gesagt, hey, wenn der Staat auf unsere Leute schießt und unsere Leute so schwer verprügelt sind, ein Haufen Leute auch ins Krankenhaus gekommen, so mit ernsten Verletzungen, dann können wir nicht anders als uns wehren. Und so ist diese ganze Entwicklung dann losgegangen, ja. Was halt so irritiert auch an diesem Mordfall Benno Ohnesorg, ist, dass das damals alle oder verschiedene Institutionen bereit waren, den wahren Ablauf zu verschleiern. Denn es war nicht so, dass man das nicht wusste. Natürlich wusste man ganz klar, das war ein Schuss in den Hinterkopf aus einem Meter Entfernung oder 50 Zentimeter, das ist eine Hinrichtung. Ja. Und das ist auch, da gab es einen Haufen Beweise. Ich meine, es waren ja Polizisten vor Ort, die haben das gesehen. Augenzeugen, ja. Und man hätte das ja auch aufarbeiten können, ne. Aber man hat, verschiedene Institutionen haben sich sofort daran gemacht, diese ganze Geschichte zu verschleiern. Und da waren mehrere beteiligt. Wir haben schon genannt die Presse, ja. Die wirklich in allen voran natürlich Springer, die Springer-Presse, die auch in Berlin ansässig war. Das war eh so der Lieblingsfeind auch von dem Demonstranten Springer. Aber die Presse hat das gefahren oder auch die Tagesschau. Also alle Medien haben einseitig dieses Narrativ erzählt, die Demonstranten hätten diese Eskalation zu verantworten, weil nur die haben das gemacht. Ja. Und die haben auch gesagt, der ist selber schuld an seinem Tod. War nur Notwehr von der Polizei, dass es so weit kommen muss überhaupt. Ja. Die Justiz hat dabei mitgemacht. Ich habe ja gesagt, es kam zu Gerichtsverfahren. Und die Beweise gab es damals auch schon, aber man hatte eben diese Beweise dann nicht in diesem Verfahren zugelassen, und so dass dann am Ende das Gericht zum Ergebnis kommt, Mangel an Beweisen, war wahrscheinlich Notwehr, was der gesagt hat. Was heißt hier Notwehr? Ich meine, wenn es Augenzeugen gibt, die sehen, dass der von hinten den erschießt, brauche ich von Notwehr reden. Ein Schuss in den Hinterkopf von hinten kann eigentlich so gut wie kein Notwehr sein. Welches Szenario denn bitte? Also, was ich damit sagen will, ist, die Ermittlungsbehörden, natürlich wussten die, was damals passiert ist. Aber die Justiz hat sich da auch eben nicht der Wahrheitsfindung verpflichtet, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, sondern sie haben das Narrativ gestützt. Die Polizei auch. Die Polizeiführung natürlich von Anfang an gesagt, ja, hier Unfall oder der Schuss hat sich irgendwie gelöst. Gut, da könnte man auch überlegen, das ist vielleicht so eine Art Korpsgeist. Ja? Ich meine, einen der ihren wollen die natürlich nicht hängen sehen sozusagen. Das kann ich ja verstehen. Ja? Nur frage ich mich schon, das frage ich mich auch. Du kannst doch eigentlich als Polizist das auch nicht gutheißen, wenn du mit Kollegen zusammenarbeitest, die auf einer Demo jemanden von hinten erschießen. Also ich meine, das kann auch nicht im Interesse des einzelnen Polizisten sein, weil es geht ja da auch um... Und das ist übrigens auch heute so, diese Agent-Provokateure, die es auf Seiten des Staates auch gibt, die sind ja nicht unbedingt im Sinne des einfachen Polizisten. Ja, weil ey, es werden eben, die tragen dazu bei zur Eskalation, es werden Feindschaften geschaffen. Und das auch als einfacher Polizist, wo du vielleicht nur deiner Aufgabe nachgehen willst und vielleicht ehrlich und aufrichtig im Sinne der öffentlichen Sicherheit wirken willst auf den Straßen, was ja nicht, das ist ja nicht verkehrt. Aber du, da werden dir Feinde aufgebaut. Ja, durch solche Aktionen schafft man sich Feinde. Und das ist auch genau das, um was es letztens hier geht. Das ist das Muster, was schon langsam zu erkennen wird. Man baut sich den Feind auf. Ja, Strategie der Spannung. Ja. Und das kann also nicht im Interesse der Polizei sein. Zumindest nicht von denen, die da die Köpfe hinhalten müssen, aus meiner Sicht. Aber die Polizei damals hat natürlich von vornherein auch alles vertuscht und hat da mitgespielt, hat gesagt, nee, der Mann ist unschuldig. So, wir hatten jetzt schon die Medien, wir hatten die Justiz, wir hatten Politik auch. Politik genauso, da war kein einziger, der da die Verantwortung übernimmt, sondern auch die haben alle das Lied gesungen, ja, die Chaoten. Die Chaoten haben hier die Gewalt auf die Straßen gebracht. Und dieses Narrativ hat es eine ganze Weile gehalten. Es kam dann schon im Laufe von Wochen, Monaten irgendwann mal langsam kritische Fragen. Wie das mit dem Ohnesorg denn gelaufen ist. Ich meine, wenn einer erschossen wird, ja, dann... Frag mal, die ersten kamen dann aus den vermeintlich liberalen Blättern, so Frankfurter Rundschau oder FAZ oder sowas, ja, die halt auch nicht in Berlin waren. Und es kam dann tatsächlich, irgendwann musste dann auch der Polizeipräsident, der Mann mit der Bratwurst-Taktik, der musste dann auch seinen Hut nehmen. Also irgendwann, es gab da schon einen gewissen Druck. Aber von anfangs war die Politik auch voll hinter dem Narrativ gestanden, alle Schuld den Demonstranten so. Diese Verschleierung ging aber noch weiter. Der Leichnam von Benno ohne Sorg und überhaupt auch da, der lag da eine halbe Stunde rum. Eine halbe Stunde, bevor irgendwann mal ein Rettungswagen kommt. Ey, eine halbe Stunde, vielleicht hätte man noch retten können. Ja gut, wahrscheinlich Kopfschuss von hinten wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht viel gehen. Aber allein das ist schon ein Skandal. Weißt du, das ist da jemand, der liegt da eine halbe Stunde tot auf dem Boden rum. Bevor irgendwann mal ein Rettungswagen kommt. Mitten von Berlin. Weil man die ihm ferngehalten hat. Ja. Aber als dann der Wagen kam, hat dann den Leichnam mitgenommen und ist dann mit dem Leichnam verschwunden. Und die haben den wohl in die Berliner Charité gebracht. Und in der Berliner Charité muss irgendein Arzt, irgendein Pathologe oder weiß nicht welcher Facharzt sowas dann macht, hat dann an dem Leichnam manipuliert. Die haben aus dem Hinterkopf dann so ein Stück rausgeschnitten. So dass du dann in Zukunft, auch bei zukünftigen, auch Jahrzehnte später, bei einer weiteren Untersuchung nicht mehr feststellen kannst, wie genau, welches Kaliber, welcher Einschusskanal. So ähnlich wie man es bei Kennedy gemacht hat. Weiter in den 60er Jahren. Ja. So hat man es da bei Ohne Sorg auch gemacht. Man hat also tatsächlich, da hat jemand von der Berliner Charité, ein Arzt, hat sich doch beteiligt an diesen Mauscheleien. Weil da ist ja auch so, ich meine, ein Arzt, es kann ja keinerlei für einen Arzt vernünftigen Grund geben, sowas zu machen. Der einzige Grund, warum du an einem Toten dort am Schädel manipulierst, ist das Vertuschen, Vernichten von Beweisen. Das ist das Einzige. Und so weit geht die Verschwörung tatsächlich. Weil was ist das anderes? Das ist eine Verschwörung. So weit geht die, dass selbst die Berliner Charité da mit drin spielt. Ein Arzt. Ich weiß auch gar nicht, wie man so viel Druck aufbauen kann auf den. Hat man dem bezahlt? Hat man dem gesagt, das musst du machen? Oder sind das Kumpels aus derselben Loge und eine Hand wäscht die andere oder so? Habt ihr es gegen die Chaoten? Ich weiß es nicht. Es ist mir wirklich fraglich, wie das sogar so weit geht, dass sich da ein Arzt für sowas einspannen lässt. Für so ein niederes Tun. Ne? Aber es war halt immer so. Und wenn wir das zusammennehmen, dann das ist eine Verschwörung. Wir reden hier nicht von Verschwörungstheorie. Es ist eine Verschwörung, die Medien beinhaltet, Politik beinhaltet, die Polizei beinhaltet, die bis hin zur Berliner Charité. Und die Justiz hat man auch noch. Ja. All diese Institutionen haben sich verschworen. Die haben eine Verschwörung gemacht, um die Wahrheit zu vertuschen. Das ist eindeutig. Und das hat funktioniert. Über Jahrzehnte hinweg war das dann der Sprachduktus. Das war Unfall, das war die Folge aus diesen chaotischen Ausschreitungen, die Chaoten waren schuld, der Staat kann nichts dafür. So war das Jahrzehnte. Und genauso gleichzeitig wussten die Leute, die damals beteiligt waren, wussten, dass es gelogen ist. Ja. Da ist übrigens dann das erste Mal, oder ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal war, der Begriff ist wahrscheinlich schon älter, aber da wurde auch der Begriff Lügenpresse benutzt, der heute so eher den schon so rechts verfemt wird. Wenn du heute Lügenpresse sagst, bestehst du schon unter Rechtsverdacht. Was, du glaubst unseren Institutionen nicht? Bist du wohl ein rechter Aufrührer? Na gut, damals war es halt so, du glaubst unseren Institutionen nicht? Bist du ein linker Aufrührer? Versteht ihr, das ist austauschbar. Ja? Und hier haben wir auch ein Foto, was das beweist hier. Das ist den Text darüber, da geht es dann um das Attentat auf Rudi Dutschke. Aber hier das Foto ist doch interessant. Das ist die Lügenpresse. Bild, BZ, das sind eben die Springerblätter und dann kommen noch ein paar andere, Telegraph, ich weiß auch nicht, ob die auch ausländische meinen oder Telegraph, das ist eine deutsche Zeitung. Ja, das sind die 68er-Studenten, die das hochhalten, Lügenpresse. Weil die das genau wussten. Weil wenn du damals Augenzeuge warst, dann wusstest du, was da wirklich passiert ist. Und das war naheliegend, dass der Benno Ohne sagt, der wurde ermordet. Ermordet. Und das war jahrzehntelang klar. Und aus dieser Klammer zwischen Schein und Sein ist dann diese ganze Dynamik entstanden. Oh, der Staat greift uns an und da müssen wir uns freimachen. Und dann kam die Gewaltdebatte. Und manche Leute waren dann bereit, den Weg dann zu gehen. Das ist von Anfang an Strategie der Spannung. Weil das ist nämlich, was dann rausgekommen ist. Wir können gar nicht ermessen, als heute, wo wir als in diese Zeit hineingeboren sind. Wir können gar nicht ermessen, wie groß der Unterschied ist. Welche Macht, welches Potenzial der Staat hat im Vergleich zu damals. Das fängt an bei ganz banalen Dingen, Ausrüstung von einem Polizisten. Wisst ihr, was das für ein Geschäft ist auch? Was auch für ein Business ist? Wenn du den kompletten Staat auf einmal hochrüstest, das ist auch Rüstungsindustrie. Das sind auch Geschäftsinteressen. Diese ganzen Sicherheitsapparat aufzubauen. Wenn man das vergleicht von den 60ern zu heute, das sind Welten. Videotechnik, Kameraüberwachung, Rasterfahndung, all diese Dinge. Das kam ja alles aus dem vermeintlichen Terrorismus. Der 70er, der RAF-Terrorismus, der dann den Höhepunkt hatte 1977, Deutscher Herbst, 10 Jahre danach. Aber angefangen hat es da. Und am Anfang stand schon eben diese Verschleierung, die wahren Gründe verschleiern. Und aus meiner Sicht ist es wirklich, das ist Strategie der Spannung. Ja, den Gegner stark machen, den Gegner auch selber so weit provozieren, dass die am Ende irgendwas machen. Ich habe keinen Zweifel, dass es Leute gab wie Andreas Bader und so. Und die waren im Kriegsmodus, ja. Waren gefährliche Leute, aber die hast du gebraucht, um dann dadurch als Reaktion halt einen großen Staat aufzubauen. Ne? Und auch das Ergebnis, was wir seitdem haben, ist, dass Demonstrationen empfunden werden als Ort der Unsicherheit. Das ist genauso wie Hamburg letztes Jahr. Weißt du, da demonstrieren ein paar hunderttausend Leute, demonstrieren gegen was ging es da, gegen G7-Gipfel und gegen halt diese globale Wirtschaftspolitik. Und Leute demonstrieren dagegen. Ich kann das verstehen. Ich finde, grundsätzlich bin ich da dabei. Dass man sagt, das finde ich nicht richtig. Ich möchte, dass es eine andere Politik auf der Welt ist. Ja, klar. Aber heute, wenn du auf so eine Demo gehst, musst du, oder das wird den Leuten so eingetrichtert, du musst damit rechnen, da kommt Gewalt. Und da willst du natürlich als sagen wir mal, Mensch, der in der Mitte steht, willst du da nichts zu tun haben damit. Du willst nicht, dass du selber verprügelt wirst und du willst auch nicht, dass um dich rum andere verprügeln und du willst nicht das Risiko eingehen, dass du da zum falschen Zeitpunkt in der falschen Gruppe stehst und dann den Rest des Tages hinter Gittern dann verbringst. Wenn du jetzt Familienvater bist und nächste Woche wieder deiner Arbeit nachgehen willst, dann willst du dich nicht verprügeln lassen. Ich meine, wer will das? Will wahrscheinlich eh keiner. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Da werden Demonstrationen werden kriminalisiert. Das ist die Strategie der Spannung. Kriminalisiert und dementsprechend wird ihm die Kraft genommen. Und wenn es zur Ausschreitung kommt, dann alle Schuld an die Demonstranten. Und dann willst du natürlich auch als Mann der Mitte, damit willst du nichts zu tun haben. Weißt du, wo Mollys fliegen, da will ich nichts zu tun haben. Ja. So funktioniert das. Ja, Strategie der Spannung. Ja, und jahrzehntelang ging eben so die Story. Ja, bis es ist da nicht viel weiter passiert. Bis dann, vor ein paar Jahren erst, das war Anfang der 2000er, ich weiß gar nicht mehr genau wann, 2007, 2006, 2008, da kam auf einmal eine Nachricht raus, die dem Ganzen einen völlig neuen Spin gegeben hat. Denn plötzlich kam von der, wie heißen die nochmal, was diese Birtler-Behörde, fällt mir nicht mehr ein, aber es plötzlich kam eine Stasi-Akte auf. Eine Stasi-Akte auf, aus dem Nachlass der DDR sozusagen, die bewiesen hat, dass der Karl-Heinz Kurras, das war der Polizeimeister, aus dessen Waffe der Benno Ohnesorg erschossen wurde, dass der ein Stasi-Mann war. Der war Mitarbeiter der Stasi. Das war natürlich ein Knaller, die Nachricht. Der Kurras war Mitglied der Stasi. Und Da muss man natürlich eine ganze Menge Fragen stellen. So, was ist denn da los? Wieso ist der Kurras Mitarbeiter von der Stasi gewesen? So, ja? Und als diese Nachricht rauskam, da hat danach dann die bundesdeutsche Staatsanwaltschaft, also unsere jetzige, so ich weiß gar nicht, was ist das, Oberstaatsanwaltschaft oder sowas, Bundesstaatsanwalt, keine Ahnung, die haben danach dann auch offen davon gesprochen, ja, die Benno-Ohnesorg-Geschichte, das mit der Notwehr, das ist wohl nicht ganz richtig, sondern die sprechen offen davon, von kaltblütigem Mord. Die wissen es, weil sie schon immer gewusst haben, ja, weil es klar war. Das ist, und kaum kommt die Nachricht raus, der Kurras war Stasi-Mann, plötzlich gibt man offen zu, ja, das war Mord. Aber es war ja der Stasi-Mann, der den Mord gemacht hat. Da kann man es auch immer sagen. Stasi-Mord, das passt ja noch besser. Hier, guck mal, Stasi, siehst du, die knallen unsere Studenten ab. Jahrzehntelang, weißt du, war das Narrativ mal anders. Und plötzlich kippt es um, von einem Tag auf den anderen. Spricht selbst die Bundesstaatsanwaltschaft, spricht von kaltblütigem Mord. Eine Hinrichtung. Das ist deren Duktus, deren Jargon. Das ist doch erstaunlich so, oder? Ich meine, wie sich das auf einmal so dreht. Und da stellen sie natürlich jetzt mehr Fragen. Wie ist das? Hat denn der Kurras im Auftrag der Stasi gehandelt? Hat er im Auftrag der Stasi gehandelt? Und sozusagen hat die Stasi auch eine Strategie der Spannung gehabt. Waren es so geniale Strategen, dass sie sich gedacht haben, wisst ihr, was wir machen? Wir merken ja hier, da gibt's so eine Studentenszene oder überhaupt junge Leute, die entfremden sich von ein bisschen vom Mainstream. Lass uns die aufhetzen, lass uns die radikalisieren, so dass wir dann die irgendwie einsetzen können gegen den Staat mit dem großen Ziel, vielleicht die BRD ein bisschen zu destabilisieren. Also wenn das die Strategie gewesen wäre von so DDR-Strategen, wäre es wirklich genial. Also, könnte ja sein. Wäre eine geniale Strategie. Ja, lass uns, da wird der Gegner, der BRD, die beschäftigen sich dann erstmal 10 Jahre mit sich selber so. Geniale Strategie der Spannung. Ja, würde ich denen durchaus zutrauen. Aber dann stellt sich die Frage, was ist denn mit all diesen Institutionen, die den wahren Sachverhalt vertuscht haben damals? Sind die dann auch Stasi? Ist die ganze Westberliner Medienszene, die Justiz, die Politik, die Charité, die Westberliner Polizei, sind die denn alle von der Stasi kontrolliert gewesen, damit die ihren Stasi-Mann Karl-Heinz Kurras schützen? Das geht mir persönlich zu weit. Also da kann ich nicht mehr mit. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Deswegen macht man es sich natürlich heute leicht, wenn man sagt, na guck mal, ja es war Mord, geben wir jetzt mittlerweile zu, sorry, ja, war Mord. Aber es war ja der Stasi-Mann, der gemordet hat. Unsere Leute machen das nicht. Aber die Stasi, die macht halt sowas. Müsst ihr hinnehmen, weißt du? Aber das erklärt ja nicht, warum dann alle anderen das vertuscht haben. Ja. Nächste Frage ist bei dem Karl-Heinz Kurras, und das ist auch ein Narrativ, was gerne gegeben wird. Vielleicht hat er einfach nur geschossen, weil er so eine Art Psychopath ist. Ja. Da wird dann auch ein bisschen psychisch angeführt, naja, der war halt so Kriegskind, ja, der war einer von den, die in den letzten Kriegsjahren so hier Volkssturm, 16-Jährige mit der Knarre in der Hand gegen die Russen gestellt und dann in Gefangenschaft geraten, das hat er auch hinter sich, dieser Kurras, ja. Und dass der vielleicht daraus dann so eine Hitlerjugend irgendwie so eine merkwürdige Psyche entwickelt hat, die immer Ordnung braucht und autoritär ist im Denken und deswegen hatte der so einen Hass auf all dieses Studenten und alles, was irgendwie anders war, auf einmal lange Haare und so. Und da ist halt dann psychisch, konnte er mit sowas nicht umgehen. Und deswegen hat er die gehasst und dann hat er dann einfach einen umgeschossen. So. Möglich. Aber da stellt sich die nächste Frage, wenn das die Wahrheit ist, wieso hat man dann mir stelle ich die Frage, wieso hat man denn das alles vertuscht? Bist du als Berliner Polizist, willst du so einen Kollegen haben, der so wenig im Reinen mit sich selber ist, dass der auf alle Leute, die ihm unsympathisch sind, seine Knarre hinrichtet? So eine Art Dirty Harry oder sowas? Ey, komm, das ist, was du in der Polizei nicht willst. Auch im Militär nicht. Du willst keine Hasardeure, keine Leute, die auf ihrem persönlichen Kreuzzug sind oder sowas. Du brauchst ja Staatsbeamten, zuverlässige Leute. So, also, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, willst du mit so einem Psychopathen arbeiten. Und wieder stellt sich die Frage, warum verschleiert man das dann? Hätte man sagen können, dann ja, der Typ ist ausgetickt. Kann man es dann dem Staat überlassen, wie man damit umgeht? Ja, aber dann Dienstbeschwerde bis hin Gefängnis und so weiter, Mord und gut ist. Ja. Aber hat man nicht gemacht. Man hat den Mann geschützt die ganze Zeit. Ja. Auch dann eben vor ein paar Jahren, mittlerweile ist er auch gestorben, der Kurras. Ich glaube, vor 2, 3 Jahren ist er gestorben. Auch vor ein paar Jahren, als dann eben schon die Bundesstaatsanwaltschaft von kaltblütigem Mord spricht, hat man das Verfahren nicht wieder aufgenommen. Wo ich mich auch frage, weißt du, sowas verjährt doch nicht. Wenn man es jetzt weiß, ich meine, warum, dann hätte man noch den Kurras nochmal vor Gericht stellen müssen. Und mir geht es da nicht jetzt, irgendeinen alten Mann ins Gefängnis zu sperren. Darum geht es doch gar nicht. Ja? Aber es geht darum, dass so ein Gerichtsverfahren könnte vielleicht Klarheit in diesem Fall bringen. Würde vielleicht sogar den Benno Ohnesorg rehabilitieren. Und auch die anderen Leute, die damals in die Ecke gestellt wurden, gesagt haben, ihr seid die Bösen, die Haschgift-Terroristen und sowas, ja. Man hätte das auch da irgendwie zur Heilung beitragen können. Könnte so ein Verfahren machen, weißt du, wo auch mal die Akten kommen. Aber nichts dergleichen. Ja, haben wir gesagt, naja, Verfahren öffnen wir keins mehr. Da haben wir nicht genügend Fakten. Und das ist eben, was bis heute noch fehlt. Weil die Stasi-Akten haben wir. Ja, und da kommen dann diese Geschichten raus. Was bis heute noch nicht da ist, sind mal die BRD-Akten aus dieser Zeit und zu dem Fall Benno Ohnesorg. Ja, die sind immer noch verschlossen so. Das ist aber für die nächste Generation. Da kann man es mal rausgraben, was da wirklich dahinter stand. Ja. Aber die haben halt da keine Verwendung gefunden. Ja. Und das hätte eben bei so einem Gerichtsverfahren durchaus sein können, dass man sagt, na, ist okay, dann Aktenzugriff. So ein Staatsanwalt kriegt das auch eher, als wenn unser eins das fordert. Da passiert halt nichts. Ja. Aber es kam eben zu keiner Wiederaufnahme des Verfahrens. Der Kuras hat da friedlich seine Pension eingestrichen, bis er vor 2-3 Jahren gestorben ist. Es gab schon Journalisten, die den Kuras dann auch besucht haben und die den mit dieser Frage konfrontiert haben. Ja, wie war das damals? Sie haben mit der Stasi gearbeitet. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, dieses Narrativ, wenn du das überlegst, so, da sind ja die Studenten, die sind links. Und der Kuras ist sozusagen eine Figur des Autoritären, der autoritären, superkonservativen, alten Generation. Ja, die eigentlich in Gegnerschaft zueinander stehen. Aber in Wirklichkeit ist ja der Kuras noch weiter links. Weil er ist ein aktives, bezahltes Mitglied für die Stasi. Wie gesagt, auch nicht nur ein bisschen, sondern der hat tatsächlich Geld von der Stasi bekommen. So ein Stasi-Mann. Also es ist an sich eh komisch. Naja, es sind jedenfalls Journalisten dann auch hin in den letzten Jahren, haben den Kuras dann gefragt, ob er da jetzt nicht mal erzählen will oder sowas. Aber der Kuras, muss man ganz ehrlich sagen, ist ein schwieriger Fall gewesen. Also viel kam da nicht raus. Er ist halt immer noch zornig und so ein Weltbild und das sind alles Chaoten und sowas. Hat er tatsächlich. Aber der Kuras, das ist nur am Rande, der hat auch ein paar interessante Dinge gesagt. Der hat unter anderem berichtet, der Kuras, wie er von der Stasi angeworben wurde. Und er hat gemeint, als er offiziell sozusagen, oder inoffiziell, sein inoffizieller Mitarbeiter, aber als er sozusagen dieser IEM wurde, da war er in einem, das war in Ost-Berlin, ein konspiratives Treffen in einem Hotel. Und er hat gemeint, da waren auch noch andere Leute anwesend, als er sozusagen dann den Deal gemacht hat mit der Stasi. Und was er sagt, wer da unter anderem anwesend war, war Herbert Wehner. Herbert Wehner. Herbert Wehner werden die meisten Leute auch nicht mehr kennen, aber das ist ein Mann von der SPD gewesen, Westdeutschland, und der war in der Nachkriegszeit vielleicht die bedeutendste Figur der SPD. 50er, 60er, 70er, bis in die 80er Jahre hinein. Herbert Wehner, so ein Pfeifer, den man gehabt hat, der war so einer der größten Kaliber, die es in der BRD-Politik gab. Und das wäre natürlich ein starkes Ding, wenn der anwesend gewesen wäre, wo bei der Stasi einer wie der Kuras angeworben wird. Das würde heißen sozusagen, dass dieser Wehner tatsächlich Stasi-Mann war. Das wäre natürlich super interessant. Allerdings hat man das auch nicht weiterverfolgt und das ist auch hier nur am Rande erwähnt. Man muss auch sagen, dem Kuras selbst kannst du halt nicht glauben. Also in dem Sinne, Glaubwürdigkeit ist gleich null. Also ob das stimmt, die Geschichte, weiß man nicht. Er erzählt es. Das wäre eben interessant, das mal weiter zu forschen. Aber auch da passiert nichts. An die Großen wagt man sich lieber nicht ran. Da müssen wir auch vielleicht ein bisschen Geschichte umschreiben von der Nachkriegszeit. Na, aber egal. So, der Kuras selber hat halt auch am Ende seines Lebens keinerlei Reue gezeigt oder auch irgendwie dazu beigetragen, das aufzuklären, um was es da eigentlich ging. So. Jetzt wären wir eigentlich schon fast so am Ende von dieser Story. Aber es gibt noch ein Detail und das macht das Ganze noch irgendwie noch verrückter. Ja. Es gibt noch eine weitere Figur, einen Namen, den ich euch noch nennen muss. Es gibt dort einen Menschen und der heißt Bernd ohne Sorge. Ja, Bernd ohne Sorge. Vorher reden wir von Benno ohne Sorg und es gibt auch noch jemanden, der heißt Bernd ohne Sorge. Ja. Dieser Bernd ohne Sorge, das war eine ganz dubiose Figur. Das war eine Art, jemand, der eine Art Doppelagent sein wollte. Das war im Grunde jemand, der ist in Westdeutschland geboren und ist dann in den 60ern, frühen 60ern, ist er in die DDR ausgewandert. Das gab es damals noch. Aber damals gab es durchaus noch Leute, die gesagt haben, ja, Sozialismus war doch das bessere System und das war noch nicht so manifestiert. Also es gab Leute, die aus dem Westen nach Osten gegangen sind, um halt den Sozialismus mit aufzubauen, das sozialistische Deutschland. Und so einer war der. Und allerdings haben sie ihn dann im Osten auch nicht lange brauchen können, scheinbar, oder wussten sie. Jemals hat man dann sehr schnell die Idee gehabt, ihn wieder zurückzuschicken in den Westen, nach Westdeutschland, und aus ihm einen Agenten zu machen, der halt dann Informationen beschafft für die Stasi. Und als dieser Bernd ohne Sorge dann Mitte der 60er wieder zurückgekommen ist, nach West-Berlin, dann hat er sich da wohl einem weiteren Geheimdienst angedient, nämlich den Briten, dem britischen Geheimdienst. Hat sich denen angeboten, hat gesagt, hey, ich könnte auch für euch arbeiten. So eine Art Doppelagent. Ja. Die Briten allerdings haben den nicht ernst genommen oder ihn nicht als zuverlässig genug eingeschätzt und haben ihm sozusagen diese Doppelagentenkarriere verweigert. Und der britische Geheimdienst hat dann die Westberliner Polizei informiert, hat gesagt, hier, pass mal auf, da gibt es diesen Typen, Bernd ohne Sorge heißt der, und das ist ein Stasi-Mann, und passt mal auf den, habt ein Auge auf den. Ja, lass den nicht in sicherheitsrelevante Positionen rein, irgendwann am Flughafen arbeiten oder wie auch immer so. Und das hat der britische Polizeidienst, Geheimdienst der Berliner Polizei gesagt. Und die Berliner Polizei hat sich also drum gekümmert, den halt zu beschatten und dem im Auge zu behalten. Ja. Und wer war jetzt, welcher Berliner Polizeibeamter hatte jetzt die Aufgabe und die Verantwortung, diesen Bernd ohne Sorge abzuchecken? Karl-Heinz Kurras. Karl-Heinz Kurras, das ist kein Witz. Das ist wirklich, ihr könnt es nachrecherchieren. Ich weiß auch, als ich das erste Mal gehört habe, das kann doch nicht sein, das ist unglaublich so. Aber es ist so, könnt ihr nachrecherchieren. Bernd ohne Sorge. Der Karl-Heinz Kurras, das war eben nicht nur so ein Polizeibeamter, der halt Streife gefahren ist, sondern der hat schon in sowas wie Staatsschutz gearbeitet. Der ist jetzt nicht für BND oder so, der war schon Polizeimeister Berlin, ja, aber... Der, übrigens auch bei dem Attentat auf Bernd Ohnesorg, der Kurras war dort in Zivil, also der hatte keine Uniform an, sondern es gab da auch viel Zivilpolizei, die halt dann gewisse Leute sich herausgreift und aus dem Demonstrationstross und dann nochmal eine Sonderbehandlung angedeihen lässt, und da war der halt dabei. Das heißt, der hatte schon so Aufgaben von, kann man sagen, Staatsschutz, weil es ist immer noch Polizei und nicht irgendwie Geheimdienst, wie auch immer. Aber das war die Aufgabe von dem Karl-Heinz Kurras. Der hatte den Auftrag, diesen Bernd ohne Sorge zu observieren, zu überwachen, mit dem halt irgendwie umzugehen. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, Leute, ist das Zufall, diese Namensverwandtheit? Wir haben dort diesen Bernd ohne Sorge und dann haben wir Benno ohne Sorg. Ich meine, das sind beides Namen, die jetzt nicht so super häufig vorkommen, schon der Nachname nicht. Aber dann noch in Verbindung mit dem ähnlichen Vornamen, das ist also... Da kann man eigentlich nicht an Zufall denken. Und jetzt stellt sich die Frage natürlich, ob das nicht der Grund ist, warum Benno ohne Sorg sterben musste. Vielleicht war es einfach nur eine Verwechslung. Vielleicht war er einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und in diesem gewaltvollen Szenario, vielleicht hat da der Kurras spontan die Idee gehabt, jetzt könnten wir das Bernd ohne Sorge Problem loswerden. Wenn man den jetzt in diesen Gewalt, wie gesagt, das ist in diesem Hinterhof da in der krummen Straße, da ging es richtig hart zur Sache. So. Da könnte man doch vielleicht das Problem lösen. Ich weiß nicht, wer hat er so gedacht, ich weiß es ja nicht. Und hat dann den Mann von hinten erschossen. Geht hin, Hinrichtung. Ja. Warum auch immer, warum? Weil er vielleicht in dem echt eine Bedrohung gesehen hat. Man weiß es nicht. Die Frage ist natürlich, wie kann das gehen? Wie kann es zu so einer Verwechslung dann kommen? Weil müsste nicht der Kurras, wenn der schon diesen Bernd ohne Sorge schon die ganze Zeit observiert, dann weiß er doch, wie der aussieht. Ja, der weiß, wie der ausschaut, der kennt den, der hat den ja schon eine ganze Weile, das ist einer seiner Klienten sozusagen, ja, die Klientel, mit der er arbeitet. Der müsste den doch eigentlich erkennen. Aber es war ja dunkel, weil es war von hinten. Ist es möglich, dass da so ein Szenario ist, wie da ist dieser, und das ist wirklich dieser Benno ohne Sorge, also der wirklich gestorben ist. Das war ein Peacenik, ja. Der kannte solche Gewalten nicht. Kann es sein, dass der da drin war und dann irgendwie so ausgerufen hat, hallo, ich bin Student, ich heiße Benno ohne Sorge, ich, und so tut mir nichts, ich bin Student, weißt du, irgend sowas, ja, so Hände hoch, ja. Und dass das vielleicht irgendwie an das Ohr gedrungen ist von dem Kurras und der da irgendwie den Namen verwechselt hat. Und dann einfach spontan zu diesem fatalen Entschluss kommt? Man weiß es nicht. Aber diese Geschichte mit diesem Bernd ohne Sorge ist Fakt. Ja, die ist Fakt. Und das wäre ja schon eigentlich krass, wenn man sich überlegt, dass es dann so ein, ja, fast schon Zufall letzten Endes dann am Anfang steht von den Ereignissen, die uns bis heute in Überwachungsstaat schicken. Und heute gelten ja all diese Dinge, die noch so im Grundgesetz stehen oder die alte, sag mal, Verfassungswerte, irgendeine Tradition haben bei uns in Europa, möchte ich jetzt sagen. Freiheit des Einzelnen, Postgeheimnis, Unantastbarkeit der Person, all diese Dinge, weißt du, was so alte Verfassungspunkte sind, die man schon vor 200 Jahren so gesehen hat. dass das heute alles de facto gar keinen Wert mehr hat, weil wir im Namen der Sicherheit all diese Freiheiten opfern oder die werden zumindest eingeschnitten und wir in diesem fast schon Orwellschen Überwachungsstaat leben. Das ging los damals mit diesem Fall Benno Ohnesorg. Und kann es sein, dass das so ein komischer Zufall da am Anfang steht? Diese Geschichte mit dem Bernd ohne Sorge. Ja, die Geschichte mit dem Bernd ohne Sorge übrigens, die hat dann auch kein gutes Ende mehr genommen. Der hatte kein angenehmes Leben mehr. Also dieser Bernd ohne Sorge. Der hat dann weiterhin versucht, so eine Existenz sich aufzubauen als Doppelagent. Und irgendwann ist er dann Anfang der 80er in Bulgarien im Gefängnis gewesen, halt dann mit dem bulgarischen Geheimdienst, wie das dann alles war, keine Ahnung, hin und her. Was ist er dann in einem bulgarischen Gefängnis gewesen? Und dort ist er dann verbrannt, 80er Jahre. Angeblich hat er sich da selbst mit irgendwelchen Reinigungsmitteln übergossen, die er da in dem Gefängnis irgendwie organisiert bekommen hatte und sich dann angezündet und ist dann gestorben. So, naja, ich meine, gut, das ist... Weiß man natürlich auch nicht, ob das so wahrscheinlich ist oder ob er dann einfach in dem Fall dann für den bulgarischen Geheimdienst irgendwann eine Persona non grata war und dann wurde er halt verselbstmordet. Also hat er auf jeden Fall ein trauriges Schicksal genommen. So viel nur dazu, so Doppelagenten oder sich mit den Geheimdiensten einlassen, würde ich lieber nicht machen, lieber Finger weg. Kann nicht gut ausgehen. Aber krass ist es halt schon, diese Namensverwandtschaft zu Benno Ohnesorg. Und dass sich das alles, dass wir sozusagen ein Dreiecksgeflecht haben. Karl-Heinz Kurras und dann diese beiden. Und ob vielleicht das dann der Hintergrund ist von dem Ganzen, man weiß es nicht. Bis heute ist es wirklich das letzte Motiv nicht klar. Der Kurras hat sich nie dazu geäußert. In seinen letzten Lebensjahren kommt da nichts raus. Da kommt nur, weißt du, verbrämt, verbittert. Konnte man die Wahrheit nicht rausfinden, so. Wir wissen nicht, was wirklich dahinter stand. Was ist der Kurras einfach nur Amok gelaufen? Was diese Verwechslung mit dem Bernd ohne Sorge? War es vielleicht tatsächlich ein Stasi-Attentat? Selbst das, ich würde es nicht ganz ausschließen, dass die Stasi wirklich noch viel mehr Kontrolle hatte im West-Berlin, in der West-Berliner Gesellschaft, als wir das heute sehen. Mag durchaus auch sein. Ich würde es nicht ausschließen, so. Was wir aber definitiv sagen können, ist, der westdeutsche Staat, die BRD, hat diesen Mord an Benno Ohnesorg zum Anlass genommen, im Sinne einer Strategie der Spannung, den halt zu instrumentalisieren. Ja, und das ist, was definitiv passiert ist. Und das ist genau das gleiche Muster, was heute immer noch läuft. Man könnte heute sagen, heute machen wir das nicht mehr. Das war damals in den 60ern, da war halt auch nicht alles in Ordnung. Aber jetzt sind wir viel weiter, wir sind eine offene Gesellschaft geworden und heute passieren diese Dinge nicht mehr. Früher war halt, da waren es alles Altnazis da in der Staatsanwaltschaft und so. So war ja lange der Duktus, ja, dass man so das sieht. Heute nicht mehr. Aber ich halte es, anders wird ein Schuh draus. Ja. Diese Benno Ohnesorg-Geschichte ist wie eine Blaupause. Also diese ganze Vertuschung, die da gelaufen ist, die wirklich dann weite Bereiche der Gesellschaft umfasst und alle vertuschen mit, alle zeigen auf die anderen, sagen, hey, das sind die Bösen. Und wenn du was dagegen sagst, wenn du da weil du die Wahrheit vielleicht weißt, weil du sogar vor Ort warst da und da was sagst, dann bist du sofort, wirst du radikalisiert, wirst du extremisiert, kriegst du ein Stigma drauf. Damals war es der linke Spinner, damals wurde dir gesagt, geh halt rüber. Ja, wenn du gesagt hast, Mord an Benno Ohnesorg, es war ein politischer Mord. Und sie gesagt, dann geh halt rüber in die DDR. Damals wurde man voll in diese Ecke gedrängt, in diese Schublade. Es ging, wie gesagt, so weit, dieses Auseinanderdriften ging so weit, dass dann manche von denen, die so in der Ecke sich in der Defensive gefühlt haben, dass sie dann sogar den Schritt hingegangen sind hin zur Gewalt und dann angefangen haben, aktiv, gewaltvoll den Staat zu bekämpfen, den Staat und seine Vertreter. Es geht dann bis hin zu den RAF-Attentaten. Ne? Aber diese ganze Entwicklung, man hat die eben geschehen lassen. Man macht bewusst, man extremisiert Leute, man radikalisiert Leute im Sinne einer Strategie der Spannung, um dann selber, wenn du den Feind nur groß genug aufgebaut hast, dann kannst du dadurch alles rechtfertigen, indem du deinen eigenen Sicherheitsapparat hochrüstest, was allein ist für wirtschaftliche Impulse setzt, wie viele Leute sich da eine goldene Nase verdient haben, können wir gar nicht absehen. Bis hin zu eben verfassungsmäßige Freiheiten einschränken und so weiter. Das ist das Gleiche. Du kannst es in, wenn du einmal dieses Muster verstanden hast, kannst du es überall wiedersehen. Guckt euch 9-11 an, weißt du, wo in der Folge danach dann Amerika aufbaut, das Heimatschutzministerium. Es klingt natürlich immer alles gut, aber es schützt definitiv, weiß nicht, was es schützt, aber ganz sicher nicht die Bürger, die amerikanischen, ne? Sondern die werden einfach nur ausspioniert. Und das ist immer das Gleiche. Du baust deinen Gegner auf und kannst dadurch dann so dein eigenes Handeln rechtfertigen, auch wenn es dann mal ein bisschen härter wird. Ja, aber ich musste doch in dieser Situation. Da konnten wir dann doch nicht irgendwie, weißt du, da muss man langsam auch mal hart, musste man auch mal hart hinlangen oder sowas. So wird es halt immer gerechtfertigt. Es sind immer die gleichen Muster. Und es ist egal, ob das links oder rechts ist, damals waren es linke. Heute, wenn du zu kritisch gegen den Staat stehst, bist du, ja, gibt's auch die Linksextremen, aber schnell bist du auch in eine rechte Ecke gestellt. Das ist, kannst du oft auch selber gar nicht aussuchen, welches Stigma du verpasst bekommst. Aber sowas damals eben auch. Leute wussten das. Der Kurs hat den ohne Sorge ermordet. Warum? Weiß man vielleicht nicht. Aber das ist so, dass es hier um Mord ging, das war die ganze Zeit schon klar. Und jeder, der es gesagt hat, der wurde in eine Ecke gestellt. Heute nennt man das Verschwörungstheoretiker. Wenn du heute darauf hinweist, ey, hier gibt's gewisse Unklarheiten und manche Dinge sogar weißt, aber die veröffentlichte Meinung in all den Medien zeichnen ein ganz anderes Bild. Ja, der normale Mensch auf der Straße sagt, du bist ein Spinner. Und damals war es linker Spinner. Und es ging so weit, dass es eben schon ausgereicht hat, lange Haare und irgendwie ein bisschen alternative Klamotten. Läufst du durch die Straße, kannst du erst verprügelt wirst einfach. Weil die Leute gemeint haben, du gehörst zu diesen Chaoten. Weil die so gebrainwashed wurden eben von diesen Medien. Und das zeigt, wie perfide das auch ist. Ja? Deswegen ist es auch ein Fallbeispiel für dieses ganze Stigmatisieren als Verschwörungstheoretiker und so. Und deswegen finde ich, das kann man auch mal gut nehmen, wenn Leute sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Und so, naja, so wie damals beim Benno ohne Sorg, oder? Und wie gesagt, ich zähle sie nochmal auf, weil es zeigt, wie groß es ist, wie groß die Verschwörung in dem Fall war. Justiz, Polizei, Medien, Politik, bis hin zur Charité, Universität, Medizin. Im Grunde genommen alle Oberinstitutionen. Es gibt irgendwo, wo du hinrennen kannst und sagen kannst, ey, es gibt, da kommt keine Kavallerie, die für Gerechtigkeit sorgt. Ja. Und dieses Muster, das gilt zu erkennen. Und wenn du es einmal erkannt hast, wirklich, man sieht es immer wieder. Man sieht es immer wieder, egal wo auf der Welt. Wir könnten jetzt, kommen zum Ende, wenn wir jetzt noch viel mehr Zeit hätten, könnten wir jetzt direkt den Bogen schlagen und sagen, guck mir mal, was heute gerade im Iran passiert. Im Dezember, und ich glaube, jetzt flacht es langsam so ab. Wir sind auch heute nicht live. Aber im Dezember gab es eben dann Demonstrationen im Iran und so weiter. Guck dir die Muster an. Du kannst das überall auf der Welt sehen. Es gibt natürlich immer Leute, die unzufrieden sind. Ja, das ist legitim. Damals, die Leute waren, ich verstehe, dass die unzufrieden waren in den 60ern. Ich verstehe, dass die unzufrieden waren mit der Politik. Ich verstehe, dass die unzufrieden waren mit der Gesellschaftsordnung, mit ihren Vätern. Ja, diese Fragen, was hast du damals gemacht, Vater, wo warst du? 1940, ja, und diese Vätergeneration halt nichts gesagt hat, weil die alle ihr eigenes Trauma irgendwie zu verarbeiten hatten, ne? Und ich gehe da nicht werten, aber ich verstehe, warum damals die jungen Leute dann aufbegehrt haben, ja? Genauso wie ich heute verstehe, wenn Leute unzufrieden sind, ob das aus ökonomischen Gründen ist, ob das wegen Freiheit ist, was auch immer, ich kann das schon verstehen, wenn es heute im Iran Leute gibt, die unzufrieden sind, klar, und dann kann ich auch verstehen, wenn die demonstrieren, aber ab dann geht's los, wie immer diese Unzufriedenheit, wie man die instrumentalisiert, wie man die bei Bedarf auch einfach anheizen kann. Das Gleiche gilt für, wenn du das in der Ukraine anschaust, egal wo. 9/11 haben wir schon gehabt, schaut es euch an, es sind immer die gleichen Muster, ja? wie zur Eskalation beigetragen wird. Und letzten Endes immer mit dem Ziel, wenn man ein Spielcasino gibt, dann gilt der Spruch, am Ende gewinnt immer die Bank. Ja? Und bei diesen Dingern gewinnt er am Ende immer, oder so ist es bisher, das muss nicht für immer sein, ne? Aber im Sinne der Strategie, der Spannung, gewinnt halt am Ende dann die Macht, die Obrigkeit, die halt noch stärker wird, die sich noch mehr aufrüsten kann. Letztens muss es ja wieder die Öffentlichkeit bezahlen. Den ganzen Sicherheitsapparat, den zahlt ja, der kommt aus Steuergeldern, das muss er irgendwo rechtfertigen. In Amerika, ich glaube, dieses Heimatschutzministerium und so, die haben ja Budgets, das geht in dreifache Milliardenbeträge rein, weißt du? Das zahlt der amerikanische Steuerzahler. Und der kann es eben nur zahlen oder ist nur bereit dafür, indem man ihm eben im Glauben lässt, ja, hey, das ist diese extreme Bedrohung. Ja. Und die wird dann, auch wenn es durchaus Bedrohungen gibt, man baut die halt künstlich auf, man lässt die größer werden. Der Staat hätte damals in der Folge dann, in den nächsten Jahren, als dann so Bewegung 2. Juni, RAF aufkam, der Staat hätte relativ früh diese ganzen Leute schon habhaft werden können. Ja. Vielleicht den Tipp noch, wenn euch das ein bisschen intensiver interessiert, recherchiert doch selber mal auf YouTube, Gibt es ein interessantes Interview mit Bommi Baumann. Bommi Baumann ist einer von denen, die Leute der ersten Stunde, Bommi, sagt schon Name, Bombenbauer, also der langjährige Haschgift-Bombenbauer. Und der war bei der Bewegung 2. Juni, der war vorher eben bei den im Zentralrat der, wie heißen sie, zum umherschweifenden Haschrebellen. Und der hatte auch Kontakte zur RAF. Und hört mal, was der sagt. Der erzählt genau das. Und der war damals auch überzeugt. Das ist jetzt kein gekaufter Mann. Der war überzeugt, ich kämpfe aus Gerechtigkeit, mit Gerechtigkeit in mir kämpfe ich gegen diesen bösen Faschostaat oder sowas. So hat er das gesehen, aus seiner Sicht so. Und aus seiner Sicht war das originär richtig. Den musste man nicht irgendwie bezahlen oder so. War kein Doppelagent. Aber im Nachhinein sieht er, dass sie doch eigentlich nur eingespannt wurden. Ja, wie so ein Esel, der so immer der Karotte hinterherläuft. Ja. Aber du hast nie gecheckt, dass da hinten einer sitzt, der die Karotte hinhält. Die dich immer in Bewegung hält. Ja, und der Bommi Baumann hat erzählt, dass dann da gab es einen Mann, der hieß Peter Urbach. Das war der erste, der so in diese Szene von Leuten, die am Anfang nur so Guerilla, Spaß-Guerilla waren, bevor es dann ernst wurde, das war der erste, der in diese Szene Waffen reingebracht hat. Waffen und Sprengstoff. Heute wissen wir, Peter Urbach war V-Mann. Damals schon. V-Mann des Staates. So ging es von Anfang an. Man hätte permanent hätte der Staat diese Leute festnehmen können. Du musst nicht immer so eine Gruppe selber aufbauen. Du lässt sie gewähren. Du unterstützt sie vielleicht sogar. Du ziehst rechtschaffene Polizeikräfte, hältst du fern. Ja? Wenn die mal so jemanden dann verhaften, dann wird er auch wieder freigelassen. Und die Polizei wundert sich, wieso? Und ich meine, du wirklich diese Muster von V-Leuten, von Aufbauen, von Terror, zumindest meint man könnte es dann kontrollieren und du lässt die einfach gewähren. Du lässt es zu, dass die sowas machen. Genau diese gleichen Muster siehst du heute auch, wenn du dir diesen ganzen NSU-Komplex anschaust, also rund um die beiden Ubes, die sogenannten Dönermorde, die dann eben zu den NSU-Morden wurden. Diese ganze Geschichte, wenn du es anguckst, ist genau das Gleiche. Ja. Ich habe keinen Zweifel, dass es diese beiden Ubes gab und dass sie in schwere Verbrechen verwickelt sind. Ich habe auch keinen Zweifel. So. Wenn vielleicht auch nicht immer alle die Verbrechen, die ihnen da vorgeworfen werden, aber dass das schwere Jungs sind, hey, aber man lässt die gewähren. Das sind nützliche Idioten. Ja, und das ist, was der Bommi Baumann dann auch in Selbstreflexion irgendwie erkannt hat. Er befürchtete, die waren damals einfach nur nützliche Idioten. Ja, und ich hoffe, dass das ein bisschen dazu beiträgt, dieser kleine Ausflug in die Zeitgeschichte, um uns diese Muster klarer zu machen, damit wir die immer wieder erkennen, damit wir uns nicht so leicht mehr austricksen lassen, damit wir ihr und ich sowieso, aber damit halt da nicht jedes Mal gleich so der Reflex kommt, wenn Leute mal eine Meinung oder eine Analyse haben, die nicht mit dem Mainstream übereinstimmt, dass man gleich sagt, Spinner, Verschwörungstheoretiker, linker Spinner, rechter Spinner, Was gibt's da nicht alles? Esodruide oder so. Was nicht alles für Stick, was heute gibt. Reichsbürger haben wir heute noch, ja. Dass man nicht so schnell in diese Reflexe fällt, sondern eher wirklich bei sich bleibt und mal in aller Ruhe sich mal sowas, wenn es um Verbrechen geht, sich die mal anschaut und da, dass eben es nicht mehr so leicht gemacht wird, Verbrechen, die tatsächlich dann passieren, dann zu instrumentalisieren, ja. Am Ende dann gegen uns. Dass wir diese Muster durchbrechen, deswegen ist mir diese Geschichte wichtig und finde ich es auch echt einfach so anschaulich. Also eine bessere Verschwörungstheorie als diese Bände ohne Sorg gibt es nicht, ja? Die eben, wo wir heute wissen, wie es anders gelaufen ist. Ja? Naja, wie gesagt, wir werden vielleicht das Thema noch öfter in diesem Jahr begegnen. Ich muss mal schauen, das Thema 68er, da gäbe es noch viel mehr zu sagen und es hat halt auch einen großen Impact auf unsere heutige Zeit. Mal sehen, ob wir da noch mehr machen in diesem Jahr. Aber zum Einstieg und ist, glaube ich, diese Benno ohne Sorg-Geschichte sehr gut und wirklich aus meiner Sicht wichtig, sich das mal anzuschauen. Ja, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Wir zählen auf eure Unterstützung. Und schaltet wieder ein, wenn wir wieder am Start sind. Habe die Ehre. Tschüss.